Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History meets What the Wirtschaft. Mit Markus Dichmann und Bo-Sion Kim.
Vielleicht habt ihr es schon gemerkt. Heute sagen wir, also Markus und ich, Bo, euch hallo. Aber es ist nicht der, sagen wir mal, typische What the Wirtschaft, Markus. Markus, wer bist du überhaupt?
Ich bin dieser andere Markus, der Markus mit K, nicht mit C. Und vor allem dieser History-Markus, ne, der jetzt schon seit ein paar Jahren einmal die Woche sich in eine Stunde History Gedanken über Geschichte macht.
Also What the History statt What the Wirtschaft?
Ja, so ist es. Aber alle, die den Markus mit K aus History kennen, die fragen sich jetzt, What the Wirtschaft? What the Bo? Bo, wer bist du eigentlich?
Ja, also ich bin eine der Hosts des Deutschlandfunk Nova Podcast What the Wirtschaft. Mhm. Und ein kleines bisschen, sag ich dir jetzt ehrlich, so ein History-Freak.
Hm, hab ich schon ein paar Mal gemerkt, ja.
Ja, da dachten wir uns beide, Sommer. Super, das eignet sich doch als perfekt als Mashup zwischen History und Wirtschaft,
ja.
Oder?
Und was könnten wir jetzt nehmen als Thema? Ne? Was könnten wir machen, was jeder alleine nicht wirklich gebacken kriegt? Und wir sind gelandet, Bo, behaupte ich mal, bei einem der größten Kampfbegriffe unserer Zeit und Best-Meme-Material unserer Zeit, nämlich bei den Boomern.
Toll.
Ja.
So, sollen wir mal damit starten, dass ich dir so meine drei Best-of-Boomer-Momente, die ich bisher erlebt habe, erzähl?
Sehr gerne, aber dann bitte immer abwechseln.
Ja, ja, dann haust du nämlich auch aus.
Okay, wir fangen an.
Also, man stelle sich vor, steht an der Kasse und da steht da so ein Boomer, regt sich über ein weinendes Baby auf, steht da rum und raunzt, oh, was soll das bitte? Und die Eltern, die haben ihr Baby nicht im Griff, ja. Und früher war das alles anders.
Kenn ich, habe ich schon mal erlebt. Ich kenne auch Boomer in Frührente, kommt auf einen Campingplatz und zwar nicht mit einem Zelt, sondern mit einem Wohnwagen, das größer ist als ein Einfamilienhaus.
Klassiker. Mhm. Das kennst du vielleicht auch, neu auf der Arbeit und direkt kriegt man gesagt, das ist keine Kritik. Das ist Liebe. Wir hatten es hart, das war gut
Tough
so.
Tough Love am Arbeitsplatz. Ja, was ich dann auch sehr schön finde, ist, wenn wir schon am Arbeitsplatz sind, den Kaffee aus dem Kaffeeautomaten nicht aus einem Pappbecher, sondern aus zwei Pappbechern trinken, weil sonst zu heiß ist an den Händen, man kann es sich ja gönnen.
Ja, und mein persönliches Highlight, man hat nach dem Feierabend, Betonung auf nach, um sagen wir mal 18 Uhr so einen privaten Termin, geht deswegen nach Feierabend, also nach der Arbeit immer noch, pünktlich. Und dann schaltest du aus allen Ecken, aha, die jungen Leute, die wollen wieder nur Life-Life-Balance. So ist es.
Life-Life-Balance finde ich schon gut, ja. Und der Boomer hat natürlich im Gegensatz zu uns hart gearbeitet und darf sich deswegen auch einen Porsche kaufen im Ruhestand.
Ja. Mhm. Man merkt schon, wir gehen alles durch. Die Vorwürfe, die Wut, den Streit. Aber auch, geben wir mal der Frage nach, sind die eigentlich wirklich so schlimm? Und ganz ehrlich, sind die so anders?
Und wir haben sie auch ein bisschen lieb, die Boomer, das werdet ihr merken. Bo und das Team von What the Wirtschaft erklären uns auf jeden Fall nachher, ob die Boomer wirklich so hart malocht haben und dann jetzt bald alle Renten ja regelrecht auffressen werden und uns einen Arbeitsmarkt in Schutt und Asche hinterlassen werden.
Und uns alle im Burnout.
Genau, und wir erklären euch, wo die Boomer eigentlich herkommen, wer sie sind und was sie so ausmacht.
Und seien wir ehrlich, der Hauptgrund, warum wir diese Folge überhaupt machen, ist, ich wollte einfach ein einziges Mal, einmal im Leben, the one and only, den Bond, den Indiana Jones unter den Historikern anmoderieren.
Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova Historiker Dr. Matthias von Hellfeld.
Mein Lieblingsboomer.
Hallo. Ja.
Und all das bin ich nicht.
Das ist schon mal gut. Bo, Matthias Bo, darf ich vorstellen? Bo.
Freue mich.
Sehr gut.
Übrigens auf der Rasiermesserschneide zwischen Millennial und Gen Z unterwegs. Ne? Mhm. Ich Millennial. Du Boomer, dann hätten wir das hier schon mal generationsweise geklärt, ne?
Und ich glaube, ich sage nicht so viel, wenn ich sage, wenn es eine Generation gibt, die ähnlich polarisiert bis gehasst wird, dann ist es meine, Gen Z. Und ganz ehrlich, ich habe kein Problem damit. Ich mag es, Teil davon zu sein.
Du hast ja aber auch so Taylor Swift-mäßige Armbändchen da am Handgelenk. Also das darf vielleicht an der Stelle auch mal verraten werden. Freundschaftsbändchen aber bei den Boomern auch ein Thema gewesen, Matthias.
Ja, Wolfgang Petri, aber hallo.
Toll. So, Matthias, es geht hier heute um Boomer, deshalb bist du hier. Nicht nur deswegen, aber auch. Und irgendwo damit ja auch um dich. Und jetzt sag mal ganz ehrlich, wer sind diese Boomer?
Ja, also wenn du mal von mir absiehst, dann sind das alle jene Männer und Frauen mittlerweile, die zwischen, sagen wir mal, 1955 und 1969 geboren wurden. Dabei gab es natürlich ein Auf und Ab, was die Zahlen angeht. Bis 1962 gab es steigende Geburtenraten. Zwischen 1962 und 1967 gab es einen Peak mit mehr als 1 Million Neugeborenen jedes Jahr. In einem normalen Jahr werden 700.000 bis 800.000 Babys geboren. Und dagegen muss man ja dann natürlich die Todesfälle rechnen. Die lagen bis 1970 unter der Geburtenrate und danach immer drüber.
Also einfach ausgedrückt, bis 1971 wurden immer mehr Babys geboren, als Menschen in unserer Gesellschaft gestorben sind. Das ist ja etwas, was sich bis heute einfach ziemlich krass umgekehrt hat.
Ja, das ist wirklich dramatisch. Unmittelbar nach dem Krieg, gehen wir noch mal ein bisschen zurück, also in den 1950er Jahren, da lag die Zahl der Todesfälle bei etwa 800.000. Mit anderen Worten, es wurden etwa 400.000 Babys mehr geboren, als es Tote gab. Ein Grund war natürlich die hohen Verluste an Menschenleben während des Zweiten Weltkriegs. Die Bevölkerung war dezimiert und logischerweise gab es deshalb auch weniger Tote. Mhm. Bis Anfang der 2000er Jahre blieb diese Relation ungefähr gleich. Die Zahl der Toten zwischen 800.000 und 1 Million, die Zahl der Geburten zwischen 700.000 und 900.000. Erst in den letzten Jahren geht das erheblich auseinander. Da kamen knapp 1,1 Millionen Todesfälle zu 750.000 Geburten.
Zur Orientierung, also es waren jetzt Zahlen von der Bundesrepublik, richtig? Mhm. Wie sah es denn aus bis zur Wiedervereinigung in der ehemaligen DDR? Gab es da was anderes oder war es da ähnlich?
Ja, da gibt es nicht so vergleichende Statistiken. Man kann die sogenannte Fertilitätsrate zugrunde legen. Das sind die durchschnittlichen Zahlen an Geburten pro Frau. Klingt ein bisschen statistisch und nicht besonders herzlich, kann man nicht anders sagen. Ja. Danach war jedenfalls diese Rate bis Mitte der 1970er Jahre ungefähr gleich. Danach ging sie in der DDR rauf und in der Bundesrepublik runter. Und 1990, also dem Jahr der Wiedervereinigung, waren sie wieder ungefähr gleich auf. Da muss man natürlich bei berücksichtigen, dass der medizinische Fortschritt, die verbesserte Ernährung und das Ausbleiben von Naturkatastrophen und Kriegen die Zahl der jährlichen Todesfälle maximal beeinflusst hat.
Und obendrein, Matthias, dann so ein Wort, da habe ich mir oft schon am Kopf gekratzt, was es eigentlich heißen soll, nämlich der sogenannte Pillenknick. Hat natürlich mit Verhütung zu tun, mit der Pille. Aber gab es diesen Knick dann wirklich?
Also ich könnte dir jetzt aus meinem Leben erzählen, das tue ich aber nicht. Als diese Pille eingeführt wurde, ja, da veränderte sich das Leben entscheidend. Das kann man nicht anders sagen, jedenfalls aus der Sicht eines jungen Mannes. Also, der Pillenknick, der war in allen Staaten Europas deutlich spürbar. Die Zahl der Geburten ging zurück, das war ja auch der Sinn der Sache. Und die Zahl der ungewollten Schwangerschaften natürlich auch. Und da machen übrigens die Zahlen aus der DDR oder der Bundesrepublik kaum einen Unterschied.
So, Matthias, also nochmal festgehalten, du bist ja selber Boomer, ne? Und wenn wir schon mal so einen Zeitzeugen hier vor Ort haben, dann würde ich dich ganz gerne mal fragen, wie war es denn, einer von so vielen Babyboomern zu sein?
Also das war ziemlich toll. Ich hatte immer genug Mitspieler für Fußballspiele. Ich hatte immer genügend Leute, die mit mir durch den Wald gezogen sind und allerlei dumme Dinge gemacht haben. Also ich kann nicht klagen. Aber eigentlich nicht nur, weil ich ein Boomer bin oder war, sondern weil ich eben das Glück hatte, in einer Zeit geboren zu werden, in der es immer bergauf ging. In der es bis zum heutigen Tage, jedenfalls in der Bundesrepublik, keinen Krieg gab. In der nichts von meinem Eigentum zerstört wurde. In der die Medizin immer besser wurde und in der ich mir niemals ernsthaft die Frage stellen musste, ob ich wirklich einen Job bekommen würde, weil ich gelernt hatte, mich gegen die vielen anderen durchzusetzen. Also, ich habe Glück gehabt auf ganzer Linie.
Glück gehabt auf ganzer Linie, sagt Matthias. Ein Leben, in dem es nur bergauf ging. Das finde ich allemal interessant, dass du das selbst so einschätzt, Matthias, und wahrnimmst. Denn wenn man sich nur mal die Chroniken anguckt, die vielen Ausgaben eine Stunde History schon gemacht haben im 20. Jahrhundert, ne, da sieht man ja, dass in den Lebzeiten der Boomer irre viel passiert ist, irre viel Krisenhaftes auch und irre viel manchmal Traumatisches fast.
Kann ich dir nur zustimmen, Markus, not sure, wie du das jetzt so wahrnimmst, aber ich bekomme von Boomer-Kollegen oftmals ja eher zu hören, dass sie es verdammt hart hatten, also super viel Konkurrenz auf einem total übersättigten Arbeitsmarkt, Hierarchie ohne Ende und das durfte man auch nicht hinterfragen und das, was wir heute toxische Arbeitskultur nennen, es war anscheinend der Standard, wenn man sich die Geschichten so anhört. Und wir es eben heute super einfach haben, gar nicht wissen, was echte harte Arbeit bedeutet. Das ist ja auch so der klassische Vorwurf.
Ich kenne solche Sätze auf jeden Fall, gebe ich dir recht. Und ich glaube, das zeigt ganz gut, wie verschieden sich die Generationen selbst wahrnehmen, wie sie die Generation nach ihnen selbst wahrnehmen und auch die Generationen davor. Und das leider oft ziemlich schnell viel gebasht und viel gestritten wird.
Und wir schauen hier jetzt mal ganz unverklärt auf die Boomer. Ja, wenn auch mit ein bisschen Zwinki-Zwonki, ich glaube, so ein bisschen immer das war.
Ein bisschen gezwinkert darf auch mal werden, ja.
Weil eins ist uns in dieser Recherche richtig klar geworden. In uns allen steckt mehr oder weniger ein bisschen Boomer.
Wir Millennials zum Beispiel werden ja auch manchmal ganz gerne als Generation Krise bezeichnet. Aber wenn ich mir eben das Leben eines Boomers so anschaue, würde der Name Generation Krise da auch sehr gut passen. Unsere History-Reporterin Christine Werner, die macht jetzt mal Folgendes für uns. Sie entwirft den fiktiven Lebenslauf eines typischen Babyboomers.
Und ganz ehrlich, wie soll er anders heißen als Jürgen?
22. Januar 1964. Im städtischen Krankenhaus einer westdeutschen Kleinstadt kommt Jürgen zur Welt. Er ist eins von 1,3 Millionen Babys, die in diesem Jahr in der Bundesrepublik und der DDR geboren werden. Es wird der geburtenstärkste Jahrgang. Und Jürgen kommt in eine erschütterte Welt. 2 Monate vor seiner Geburt wurde John F. Kennedy, der 35. Präsident der USA, in Dallas erschossen.
Präsident John F. Kennedy ist das Opfer eines ruchlosen Attentats geworden. Er ist tot.
Ost und West befinden sich außerdem im Kalten Krieg. Die USA und die damalige Sowjetunion liefern sich seit Jahren ein Wettrüsten, führen Stellvertreterkriege, etwa in Vietnam. Und seit 3 Jahren zieht sich eine Mauer durch Berlin. Die Verwandtschaft in der DDR lernt Jürgen erst einmal nicht kennen. Dabei werden auch in der DDR Geburtenrekorde geknackt. Pro 1000 Einwohner werden sogar mehr Kinder geboren als in der BRD. Als Jürgen 5 ist, wird er mitten in der Nacht von seinen Eltern geweckt und vor den neuen Fernseher gesetzt. Es ist der 21. Juli 1969. Der US-Amerikaner Neil Armstrong betritt als erster Mensch der Welt den Mond. Ein Jahr später wird Jürgen eingeschult. In große Klassen, aber ohne großen Druck. Bildung ist für alle da und bedeutet die Aussicht auf ein gutes Leben. Mit 8 sieht er im Fernsehen die bunte Eröffnung der Olympischen Spiele 1972 in München. Auf einmal sind aber alle sehr ernst. Palästinensische Terroristen haben das olympische Dorf gestürmt und Mitglieder der israelischen Mannschaft als Geiseln genommen. Am Ende sind 11 Israelis und ein Polizist tot.
Eröffneten mit Salven aus ihren Maschinenpistolen das Feuer. Dabei kamen die Geiseln ums Leben, ebenso ein Beamter der Stadtpolizei München.
Jürgen geht dann auf die Realschule. 1974 wird die Prügelstrafe in der Schule verboten. 1977 hängen überall im Land Fahndungsplakate. Die Bundesrepublik erlebt den sogenannten heißen Herbst. Die Rote Armee-Fraktion, kurz RAF, terrorisiert das Land.
Das Bundeskriminalamt bittet um Ihre Aufmerksamkeit für ein Fahndungsersuchen im Zusammenhang mit dem Fall Schleyer.
Ende 1979, Jürgen ist 15, marschiert Russland in Afghanistan ein, aber das ist weit weg. Spannender ist, dass 1980 der erste richtige Heimcomputer auf den Markt kommt. Während Jürgen die ersten Joints raucht, macht er nebenbei die mittlere Reife, wechselt dann aufs Gymnasium, schafft 1983 das Abitur. Jetzt fährt er erst einmal mit dem Interrail-Ticket der Bahn durch Europa. Währenddessen demonstrieren in Westdeutschland mehr als 1 Million Menschen gegen die Stationierung weiterer Raketen. Saying, 1986 explodiert das Atomkraftwerk im russischen Tschernobyl. Über Europa breitet sich eine radioaktive Wolke aus. Es herrscht Weltuntergangsstimmung. Jürgen ist da 22, pro forma an der Uni eingeschrieben und demonstriert jetzt gegen Atomkraft. Auf einer Demo trifft er seine Jugendfreundin Steffi, die eine Banklehre gemacht hat. Die beiden verlieben sich, schmieden Zukunftspläne. 1989 fällt in Berlin die Mauer.
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich.
Sie ziehen nach Berlin und Jürgen besucht zum ersten Mal die Verwandtschaft in der DDR. Als Steffi schwanger wird, finden sie es praktischer, die Großeltern in der Nähe zu haben. Also geht es zurück in die Kleinstadt. Ein Haus bauen, heiraten, der Sohn wird geboren, dann noch eine Tochter. Im Durchschnitt bekommen Boomer 2,5 Kinder. Am 11. September 2001 ist Steffi mit den Kindern bei den Großeltern. Da krachen in New York 2 Flugzeuge ins World Trade Center. Auf die USA wurde ein Attentat verübt. Die Welt wird eine andere sein, heißt es. Die USA beginnen einen Krieg gegen den Terror. Im Januar 2024, am Abend vor seinem 60. Geburtstag, sitzt Jürgen mit einem Bier auf dem Sofa. Er guckt in sein Smartphone, die Kinder sind in der Welt unterwegs und schicken Fotos. Jürgen würde sich gern einfach nur auf seinen Geburtstag, die Rente und auf Enkelkinder freuen.
Hat eine große Offensive gegen die Ukraine gestartet.
Es ist aber Krieg in Europa und auch in Nahost. Die Staaten rüsten wieder auf und den Klimawandel stoppt auch niemand wirklich. Er macht noch ein Bier auf.
Christine Werner hier in unserem What the Wirtschaft und eine Stunde History Mashup. Boah, also ganz ehrlich, es klingt irgendwie ziemlich bekannt. Kriege kenne ich, Unsicherheiten kenne ich auch, politische Extreme und ein Drift in der Gesellschaft. Markus, sag mal, ist das nicht eigentlich eins zu eins das, was wir heute erleben?
Ich sagte ja gerade schon Generation Krise und so, ne? Und ich frage mich auch oft, ob die Erfahrungen zwischen den Generationen, also zumindest zwischen den Nachkriegsgenerationen, wirklich so verschieden sind. Wenn du dir überlegst, was ein zum Beispiel 1964 geborener Jürgen so alles erlebt hat, allein der Kalte Krieg erinnert ja eigentlich krass an die geopolitische Lage, in der wir uns heute auch wiederfinden.
Voll. Klar muss man jetzt sagen, sowas wie deutschen Herbst, also viele Menschen jeden Tag mit Angst vor Terror zur Arbeit gegangen sind, so heftig ist es definitiv heute ja nicht bei uns. Aber ganz klar, es gibt Spannungen in der Gesellschaft und auch wir kennen Spaltung.
Und ich finde auch die technischen Veränderungen in dieser Zeit krass. Ne? Wenn du überlegst, dass man vielleicht noch mit dem Rechenschieber in der Schule angefangen hat als Boomer und jetzt hat man plötzlich KI zur Hand. Ne? Mhm. Und wir haben gerade gehört, die Prügelstrafe an der Schule ist erst 1974 verboten worden. Das heißt, als Kind hat man noch mit dem Lineal was auf die Finger gekriegt. Und später ist man dann nach Fuerteventura zum Yoga-Retreat oder so gefahren. Wahnsinnige Veränderungen.
Und das alles in einem Leben.
Ja.
Also, weil Boomer ist halt auch nicht gleich Klischee-Boomer. Meine Eltern, die sind auch Jahrgang 67, damit ja Boomer. Und sagen wir mal so, meine Mama, die verbringt sehr, sehr viel Zeit auf TikTok.
Wirklich?
Ja, ja.
Oh, kannst du mir bitte den TikTok-Kanal deiner Mama mal zeigen?
Ist ein stiller User, aber es ist da wirklich viel drauf.
Es ist also offensichtlich gar nicht so leicht, wirklich irgendwas Verbindliches über die Boomer zu sagen. Daher, Bo, jetzt an dich die Frage, was geben eigentlich so die Zahlen her? Was gibt's an knallharten Wirtschaftsfaktoren?
So, du, einer meiner Boomer-Momente vorhin, der war ja, wir haben so viel gearbeitet, wir haben uns nie beschwert im Gegensatz zu euch jungen Leuten. Mhm. Fakt ist aber, die Babyboomer, die wurden zumindest in Westdeutschland mitten ins deutsche Wirtschaftswunder quasi reingeboren. Die wurden gebraucht, um die Wirtschaft anzukurbeln, die Firmen, die Industriehallen, alles zu füllen. Und das tun sie ja bis heute.
Bis heute ist gut, ne? Aber bis wann eigentlich noch? Also wie viel länger noch? Weil wenn man hochrechnet, 1964 geboren, jetzt 60 Jahre alt, da kommt die Rente ziemlich schnell.
Oh ja, ziemlich schnell sogar. Das Statistische Bundesamt, das geht davon aus, dass fast 12,9 Millionen Menschen, das kann man eigentlich schon mit 13 jetzt auch mal hochrechnen,
ja,
ganz ehrlich, mach 13
Millionen
raus,
ja,
hier in Deutschland bis 2036 in Rente gehen werden.
Boah.
Und jetzt halte ich fest, das sind fast 30% aller Menschen, die heute arbeiten.
Das ist krass. Das ist wirklich einfach nur krass. Wie soll das funktionieren?
Und ich meine, wir merken ja, wie wichtig Arbeitskräfte sind. Also das ist ja überall, Fachkräftemangel ist ein Thema und, und. Und laut Institut der Deutschen Wirtschaft fehlen uns allein schon heute, Stand heute, mehr als 500.000 Menschen auf dem Arbeitsmarkt. Die Folge, naja, durch die fehlenden Mitarbeiter entgeht Deutschland Produktivität und das kostet uns ungefähr 49 Milliarden Euro.
Boah. Auch schon wieder verrückt, ne? Aber wenn du jetzt von Produktivität sprichst, dann ist es ja bei den Boomern auch so, dass wir nicht nur sagen, die können da nicht mehr mit anpacken, sondern die hätten ja bisher auch immer besonders viel angepackt, ne? Und wären eben besonders produktiv gewesen. Ist das wirklich so, dass Boomer so viel arbeiten?
Also, sagen wir mal so, zur Ehrenrettung. Ja, sie arbeiten länger im Vergleich zu ihren Eltern und Großeltern.
Mhm.
Weil es natürlich total schwierig, das mit unserer Generation zu vergleichen. Keiner weiß, wie lange wir arbeiten werden. Beziehungsweise, ich glaube, ich verrate auch kein Geheimnis damit, wir werden auch ziemlich lange arbeiten müssen.
Bis wir in die Rente gehen, ja. Mhm.
Ja, ja, definitiv. Aber was man sagen kann, sie arbeiten länger als die Generation davor. Es gibt da so eine Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung und in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut für demografische Forschung haben die gezeigt, wie lange Männer im Durchschnitt arbeiten, wenn sie zwischen 55 und 64 Jahren aktuell sind. Und Männer, die so 1955 geboren wurden, die haben in diesem Alter im Durchschnitt 7,3 Jahre gearbeitet.
Das heißt, wenn sie zwischen 55 und 64 waren, hätten sie ja quasi Nettoarbeitszeit 10 Jahre arbeiten können und kommen auf 7,3. Das heißt,
ja,
die verbringen fast drei Viertel ihrer Lebenszeit mit Arbeiten.
Exakt.
Boah.
Und jetzt mal im Vergleich zu Männern, die 1941 geboren wurden. Die haben im gleichen Altersbereich von 10 Jahren 5,3 Jahre gearbeitet, also deutlich weniger.
Mhm. Okay, aber das ist ja auch die Generation noch im Krieg geboren. Ich will jetzt vielleicht nicht sagen, sie waren faul, aber vielleicht sind es gar nicht wir, die immer so faul sind, wir armen Millennials, ne?
Ja, und man könnte ja sagen, das sind jetzt nur die hart arbeitenden Männer gewesen. Was ist mit den Frauen? Ja, die Frauen, die 1955 geboren sind, da hat sich die Jahresarbeitszahl bei den möglichen 10 Jahren von 2,6 auf 4,8 fast verdoppelt.
Okay, also es ist was dran, dass das eine arbeitsfreudige Generation war, aber das wird freudig, müsste man jetzt mal fragen. Also sind sie wirklich scharf auf Arbeit, die Boomer, diese Work Ethic, die da manchmal so beschworen wird?
Ja, sicher irgendwo auch. Ich meine, Arbeit ist ja auch irgendwo was Schönes. Also, insbesondere in Zeiten des Wirtschaftswunders, da gab es einfach auch irgendwo eine hohe Motivation. Aber der Hauptgrund ist tatsächlich die Rentenreform, warum die Menschen so viel mehr gearbeitet haben, die Boomer. Die Boomer, die müssen einfach gesetzlich länger arbeiten, bis sie überhaupt in die verdiente Rente dann dürfen. Und bei den Frauen gibt es eine andere Erklärung. Frauen im Berufsleben, das hat gedauert. Also von jeder Generation zur nächsten ist das ja überhaupt erst selbstverständlicher geworden, dass Frauen im Arbeitsleben irgendwie stattfinden.
Okay, aber ich will jetzt nochmal diese Work Ethic, die ich gerade schon angesprochen habe, aufgreifen. Ne? Weil das ist ja auch eins der vielen Boomer-Klischees, dass sie so gerne so viel arbeiten würden. Ne? Kein Problem bis Mitternacht am Schreibtisch. Ja. Genau. Und die nachfolgende Generation, die sind faul und so. Und jetzt genießen wir den ermaluchten Wohlstand. Ist da irgendwas dran?
Also du bleibst bei den Busy-Boomer-Bienen, habe ich richtig verstanden?
Busy-Boomer-Biene, ja, genau.
Also Arbeit als Ersatzreligion.
Ja, sowas.
Sehr gut. Workaholics, sagen wir mal so, wenn es um eine reine Statistik geht, dann sehe ich da jetzt nicht so viel davon. Mhm. Es gibt so eine repräsentative Befragung. Und da sagen 83% aller Ü60-Boomer, für sie ist die Family am wichtigsten, für die Family da zu sein, mit der Family Zeit zu verbringen. Und das ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied zum Rest der Bevölkerung. Da sind es so 80%, okay, die dasselbe sagen.
Okay, aber das ist natürlich auch eine Frage nach einem Wunsch. Ne? Also kann ja sein, dass man sagt, ja, Familie ist mir total wichtig, aber in Wahrheit ist man eben doch bis Mitternacht im Büro.
Ja, vielleicht ist die Familie einem erst wichtig, wenn man wenig da ist. Klar, kann man auch sagen. Ja. Aber jetzt wird's juicy, weil nur 35% aller Boomer sagen, Erfolg im Beruf ist ihnen wichtig. Während 50% der Durchschnittsbevölkerung sagen, Erfolg im Beruf ist ihnen super wichtig. Mhm. Klar, kann sich auch auf der Arbeit reinhängen, ohne dass es einem wichtig ist. Einfach aus der Tollerei, ne? Ja. Arbeit als Hobby, das ist ja auch eine Möglichkeit, das zu sehen. Glaub ich jetzt persönlich nicht, aber Oberknaller, Markus. Kennst du das absolute Boomer-Triggerwort?
Du hast es vorhin schon mal erwähnt, oder? Mm-hmm. Work, Life oder am besten dann gleich Life-Life-Balance. Ja, genau. Das habe ich auch schon oft gehört. Ja, ihr Millennials, ihr wollt nur Work-Life-Balance und so, ne?
So, jetzt halte ich mal fest. Ja. Also dafür, dass uns immer wieder vorgeworfen wird, dass uns ja nichts wichtiger ist als Work-Life-Balance und Mental Health, ja, genau, und Urlaub, ja, und Retreats. Also, jetzt halte ich fest. Ja. Gen Zler lassen mehr Urlaubstage verfallen als die Boomer.
Im Ernst?
Aha. Jetzt wird's nämlich wild. Klar, wir wollen Life-Life-Balance. Alles klar, immer. Ja. Aber der Gen Zler lässt wohl im Jahr so 4 Urlaubstage verfallen und Boomer nur 2-5 Tage. Die lassen sich nichts nehmen. Und jetzt fragt man sich natürlich, woran liegt's? Gen Zler, die sind jünger. Die haben wahrscheinlich mehr Schiss davor, irgendwas Wichtiges auf der Arbeit zu verpassen. Die wollen die Karriereleiter noch hoch. Und anscheinend haben sie auch relativ viele Schuldgefühle anderen Kollegen gegenüber, auch ihren Boomern.
Okay, das heißt also, diese Schuldgefühle treiben einen dazu, auch mal sogar Urlaubstage, ja, am Ende verfallen zu lassen. Da ist ja dann mit Work-Life-Balance, ich habe es mal von einem Boomer gehört, quasi Untergang des Abendlandes, nicht mehr viel mit los eigentlich. Ne?
Darunter machst du es auch nicht, ne?
Ne, genau.
Und um es nochmal zu toppen, Cherry on the Softeisspitze, Sahnehaube auf dem Eierlikörchen. Es heißt ja immer, die jungen Hüpfer von heute, die sind nicht belastbar, die sind nicht kritikfähig. Und wehe, da gibt's mal einen raueren Ton vom Chef, dann wird er geheult und
genau,
Kündigung
dann
und sonst was.
Sofort krankgeschrieben und Burnout,
ja, genau,
ne?
Ja, ja, Burnout, da sagst du's. Ja, rate mal, wer den Begriff Burnout überhaupt erfunden hat.
Die Boomer?
Ja, genau, die Boomer in den 70er Jahren und definitiv nicht wir.
So, jetzt wissen wir schon ein bisschen mehr über die Boomer. Sie arbeiten tatsächlich viel, sie arbeiten lang, sie arbeiten vielleicht aber gar nicht so gern, wie man immer denkt. Sie sind Familienmenschen, sagen sie auf jeden Fall. Sie gehen bald in Rente, das könnte ein Problem werden. Boomer, gucken, ob das alles so stimmt. Ne? Wir fragen mal nach, bei einem, der es auf jeden Fall wissen müsste. Erstmal bei einem Boomer, ein Professor in Ruhestand, trotzdem aber noch am Schreibtisch am Start und der obendrein eben auch seine eigene Generation erforscht, nämlich Soziologe Heinz Bude.
Und der hat gerade das Buch Abschied von den Boomern geschrieben. Hallo, Herr Bude.
Ich grüße Sie, hallo.
Was bedeutet es für Sie ganz persönlich, ein Boomer zu sein?
Na, ich bin ehrlicherweise mit Jahrgang 1954 ein Frühboomer. Ich habe ein bisschen an Abstand zu den Boomern, aber trotzdem gehöre ich zu den Jahrgängen, die sich auf der Aufstiegslinie der Geburten befanden. Für mich bedeutet es als Boomer heute, dass ich merke, dass die Zeit, als dieses Hey Boomer Anflaumen so vor 4-5 Jahren begann, dass das eigentlich vorbei ist.
Aha.
Dass jetzt eigentlich die Leute mehr, auch die Jüngeren, ein bisschen Angst haben, wenn dass die Boomer verschwinden und sich fragen, wer baut eigentlich dann noch die Heizungen ein? Wer ist bei den Krankenhäusern für die Dinge verantwortlich? Wer bei den Gerichten? Und so weiter und so weiter. Also es gibt eher eine Stimmung in der Gesellschaft, dass man sich denkt, oh Gott, wenn die alle weg sind, was haben wir denn dann für einen Salat?
Und das fühlt sich gut an für Sie?
Nein, es hört sich nicht so wahnsinnig gut an, weil ich das Gefühl habe, es klafft wirklich dann eine Lücke und ich sehe nicht so richtig, wie die gefüllt werden kann. Gleichzeitig empfinde ich das aber auch als eine Herausforderung, nicht nur an Ort und Stelle möglicherweise noch ein bisschen weiterzumachen, sondern auch daraufhin, dass zu sagen, haben die Boomer vielleicht irgendetwas mitzuteilen, was den Charakter einer Botschaft fürs Leben darstellt.
Da machen wir gleich weiter, Herr Bude, versprochen, weil Bo und ich fühlen diese Angst, glaube ich, auch ganz gut, von der Sie da gerade gesprochen haben. Aber gehen wir nochmal kurz zurück zu Ihrer Boomer-Biografie, zum Boomer-Sein, zu Ihrem Leben. Gibt es eine Art Strichliste, die Sie vielleicht auch als Soziologe jetzt in der Rolle feststellen können? Eine Strichliste, was hat das Leben eines Boomers ausgemacht? Welche Erfahrungen haben ihn vielleicht besonders geprägt?
Also das kann man relativ genau sagen. Im Grunde ist es ja die Erfahrung, von Anfang an zu viele zu sein. Die Boomer sind die erste Generation nach dem Zweiten Weltkrieg, die keine unmittelbare Kriegserfahrung mehr hat. Das gilt sogar noch für die 68er-Generation, die davor war. Das sind Kriegskinder, Rudi Dutschke ist Jahrgang 1940. Die haben quasi noch frühkindliche Erfahrungen an den Zweiten Weltkrieg. Die Boomer haben das nicht mehr. Die sind Hoffnungsträger, wenn Sie so wollen, Hoffnungsträger der Bundesrepublik. Mit denen sollte alles neu anfangen. Und gleichzeitig stellte die Gesellschaft plötzlich fest, naja, die sind eigentlich viel zu viele für die gesellschaftlichen Institutionen. Also wir Boomer sind alle mit der Situation aufgewachsen, zu viele im Kindergarten zu sein, zu viele in der Grundschule zu sein, zu viele auf dem Gymnasium zu sein.
Was macht das mit einem, das Gefühl, zu viel zu sein?
Es gibt zwei Konsequenzen bei den Boomern. Die erste Konsequenz ist, dass man sich um seine eigenen Qualifikationen und Kompetenzen, um seine eigene, wenn man so will, Durchsetzungsfähigkeit kümmern muss. In den Boomer-Jahrgängen ist sehr auffällig, dass nur 5% eine nicht abgeschlossene Berufsausbildung haben. Das ist extrem wenig. Heute haben wir das etwa fast 20% eines Jahrgangs. Ist das 20% eines Jahrgangs der Fall? Das heißt, die haben eigentlich gelernt, für sich selber zu gucken, wie sie sich mit den Möglichkeiten ausstatten, die ihnen doch noch gestatten, unter diesen Bedingungen, dass man irgendwie nicht so wahnsinnig willkommen geheißen wird, überall sich doch durchsetzen kann. Also jetzt mal ein bisschen ökonomisch gesprochen, die Boomer haben von Anfang an mitgekriegt, dass sie nicht auf Nachfragemärkten bei der Arbeit stoßen, also sie werden nicht nachgefragt, sie müssen sich anbieten. Sie haben die Fähigkeit, sich anzubieten, mit ihren Qualifikationen zu werben gelernt, sehr früh. Das ist der eine Sache, wenn ich nochmal die zweite sagen darf. Aber gleichzeitig gibt es bei den Boomern so ein Gefühl, dass, weil sie so alle so viele sind, dass man weiß, jeder muss so ein bisschen für sich selber sorgen. Aber es sind keine wirklichen Egoisten, weil sie nämlich gemeinsam die Erfahrung haben, beispielsweise, dass ein Aufstieg durch Bildung möglich ist in unserer Gesellschaft. Und ich selber kann sagen, in meiner Klasse in der Schule waren die Bildungsaussteiger plötzlich in der Mehrheit. Und das ist etwas sehr, sehr Interessantes, dass man durch die Institution in einer gewissen Gemeinsamkeit geht und plötzlich neue Chancen erwirbt. Erste in der Familie ist, der studiert, erste Person, die sogar möglicherweise ein Studium absolviert und so weiter und so weiter. Also irgendwie so eine merkwürdige Mischung aus Autonomie und Bezogenheit, wenn Sie so wollen, von Selbstdurchsetzung und Bezugnahme auf andere.
Herr Bude, wenn wir jetzt über Boomer reden, da reden wir ja eigentlich schon meistens über Männer, oder? Also von Boomerinnen habe ich jetzt ehrlicherweise noch nicht so oft gehört.
Na, man muss unbedingt von den Boomerinnen reden, weil das zum ersten Mal eigentlich eine Generation ist, wo die Frauen relativ selbstverständlich wissen, dass das höchste der Gefühle eben nicht die Fremdsprachensekretärin ist, sondern dass man über ein Studium auch in eine höhere gesellschaftliche, berufliche Position gelangen kann, was dann den Boomerinnen auch gelungen ist. Es ist eine sehr weibliche Generation, vor allen Dingen, was die Lebenschancen betrifft, besonders übrigens in Ostdeutschland. Auch da gibt es Boomer, obwohl die das Wort nicht so gerne mögen, weil es so amerikanisch sich anhört. Und ich selber habe auch immer wieder die Erfahrung gemacht, wir haben von Anfang an mit den Mädels umgehen müssen, nicht nur irgendwie erotisch, sondern auch was die Konkurrenz betrifft. Und das ist in gewisser Weise die erste Generation von Männern, die gemerkt haben, dass da auch die Frauen versuchen, ihnen Positionen streitig zu machen.
Sie haben ja gerade diesen gemeinsamen Bildungsaufstieg der Boomerinnen und Boomer beschrieben, Herr Bude. Da kommen wir aber vielleicht auch zu den Boomer-Klischees. Sie haben selber das Bashing schon angesprochen. Also die Boomer sind zusammen durch diese Institution gegangen, haben viel gearbeitet und viel geleistet, sind jetzt aber oben angekommen, haben diese fetten Jahre mitgenommen, horten den Wohlstand im Einfamilienhaus und machen sich Sorgen um die Zukunft, weil diese Nachfolgergenerationen, die bringen es irgendwie alle nicht. Stimmt das oder bin ich da jetzt zu gemein gewesen?
Ein Punkt stimmt, das gilt für Boomer international, die gibt es ja nicht nur in Deutschland, die gibt es in den USA, eigentlich in allen Ländern des OECD-Raums. Richtig ist, dass die Boomer zu viel sparen. Die geben zu wenig Geld aus.
Die sparen zu viel?
Die sparen zu viel, aber sie sparen eigentlich nicht für sich, sondern sie sparen eigentlich für ihre Kinder und ihre Enkel. Die Boomer haben heute das Gefühl, in der Tat, sie glauben, dass es den Kindern und Enkeln nicht mehr so gut gehen wird von den Lebenschancen, wie es ihnen gegangen ist. Und deshalb meinen sie im Sinne einer gewissen historischen Bringschuld, wir müssen denen wenigstens ein bisschen was an Vermögen, Immobilienvermögen in der Regel hinterlassen. Ich würde den Boomern sagen, lasst es lieber, gebt ein bisschen mehr Geld aus, das würde der Wirtschaft zugutekommen. Und ihr müsst nicht so zaghaft über eure Kinder oder eure Enkel denken, die haben eigentlich viel bessere Chancen, als sie sich selber in der Regel vorstellen können.
Jetzt haben Sie ein Buch geschrieben, das heißt Abschied von den Boomern. Wieso denn jetzt Abschied von den Boomern? Also ich habe schon das Gefühl, beziehungsweise würde ich Sie jetzt mal gerne fragen, sind die nicht gekommen, um zu bleiben?
In gewisser Weise stimmt das. Allerdings, ich meine, ich bin jetzt 70, irgendwann muss ich mich nun schon auf den Abschied vorbereiten. Ich will ja nicht Joe Biden werden.
Ja, stimmt.
Also deshalb muss man den richtigen Punkt des Abschubs schaffen und auch wissen, wo man vielleicht doch noch etwas sagen kann. Denn für das Boomer-Gefühl ist sehr wichtig, die 80er Jahre mit den zwei großen Einschnitten, eine riesige Pandemie haben die erlebt, die hieß AIDS, und dann etwas, wo man sich überhaupt nicht gegen schützen konnte, das hieß Tschernobyl. Also die Boomer haben die Erfahrung gemacht, dass das Leben, dass die Gesellschaft, das kollektive Dasein mit einem Mal fraglich werden kann. Dass man plötzlich sich wirklich selber schützen muss bei AIDS oder man muss irgendwie sehen, in einer Situation zurande kommen, wo man sich nicht mehr schützen kann, nämlich bei Tschernobyl, immer mit Atomwolken, die über Europa gingen. Also die interessante Sache ist, alles das, was wir jetzt haben, dass wir eine Pandemie hinter uns haben, dass es der Klimawandel vor der Tür steht oder schon längst passiert ist und man nicht mehr weiß, wie manche meinen, nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll, dann kommen die Boomer mit ihren Lebenserfahrungen und eigentlich können sie sagen, ach, wisst ihr, ein bisschen haben wir schon mal mitgekriegt, dass eigentlich alles in Frage stehen kann plötzlich. Und vielleicht ist das ja eine Möglichkeit, mit den Dingen umzugehen, innere Widerstandskraft aus der Fähigkeit zu gewinnen, dass sehr viel mehr Zufall im Leben existiert, als man sich das vorstellt.
Sie haben ja schon von möglichen Botschaften der Boomer gesprochen. Ich habe jetzt mindestens schon ein, zwei bei Ihnen rausgehört, Herr Bude, und würde dann auch noch mal zur Angst kommen wollen. Weil wenn jetzt wirklich Menschen also wie Sie ihren Abschied feiern und dann irgendwann loslassen, wie soll der Laden dann noch funktionieren? Jede Menge Menschen gehen in Rente, jede Menge Arbeitsplätze sind jetzt schon offen. Ob Deutschland ein Zuwanderungsland ist oder nicht, wird diskutiert. Und es gibt einfach jede Menge zu tun bei diesen ganzen Aufgaben, Klimawandel vorneweg, die Sie gerade angesprochen haben. Kann das alles funktionieren?
Ja, wenn man mehr Boomer-Gefühl gewinnt, also nicht,
okay.
nicht von der Vorstellung ausgeht, dass für einen die Zukunft offen steht, sondern dass Zukunft gewonnen werden muss. Also denken Sie an die Krankenhäuser, die werden mit einem Viertel weniger Personal die gleiche Leistung erbringen müssen. Es ist überhaupt nicht abzusehen, dass dieses Viertel an Personal irgendwie aufgefüllt werden könnte. Dasselbe gilt für viele andere Institutionen. Das gilt für die Schule, das gilt aber auch für die Wirtschaft. Die Wirtschaft muss mit weniger Leuten zurechtkommen und muss das irgendwie ausgleichen durch Produktivitätssteigerungen, durch Steigerungen in der Angebotsfähigkeit, zur Steigerung, wie hätte das Gerhard Schröder gesagt, den man heute gar nicht mehr so gern erwähnen sollte.
Ist ja auch ein Boomer eigentlich, ja schon, ne?
Nee, der nicht. Nee, der kommt aus der Generation vorher.
Ja, ist klar, ja.
Ja, aber auch ein ziemlicher Bildungsaufsteiger.
Stimmt.
Wie der das genannt hat, Steigerung der Konkurrenzfähigkeit. Ich glaube, wir stehen wieder vor einem Punkt, wo unklar ist, ob dieses glorreiche Modell Deutschland eigentlich für die Zukunft reicht. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, von den Boomern vielleicht ein bisschen sich abgucken zu können, dass man durchstarten muss und sich nicht beschwert und vor allen Dingen nicht andere anklagt, sondern guckt, was man selber schaffen kann.
Also ich fasse mal zusammen, wir brauchen alle ein bisschen mehr Boomer-Angst.
Nee, nicht Angst. Das hat nichts mit Angst zu tun, sondern mit dem Gefühl, dass das Leben eben nicht linear verläuft und dass die Kurven eigentlich das Interessante sind.
Jetzt könnten wir auch sagen, okay, wir merken, wir haben ein Problem, wir brauchen die Boomer. Die könnten ja einfach ein bisschen weiterarbeiten. Die könnten in Krankenhäusern aushelfen. Wir könnten auf die Lebenserfahrung, Sie haben es schon angesprochen, zurückgreifen, an diesen Riesenschatz an Wissen und Know-how. Und das wäre ein Riesenwin. Also könnte man ja auch sagen, Boomer bleibt einfach doch noch ein bisschen länger.
Natürlich tun sie ja auch. Die Lebensarbeitszeit wächst in der Tat bei den Boomern. Natürlich nur in den Berufen, muss man ehrlicherweise sagen, die es sich auch leisten können, länger zu arbeiten, wenn sie auf dem Bau gearbeitet haben oder wenn sie Lastkraftwagenfahrer ihr ganzes Leben lang waren, dann können sie nicht länger arbeiten. Dann sind sie froh, dass sie auf Rente gehen können. Und es ist auch wichtig, dass man den Boomern nicht anfängt, ihre Rente zu missgönnen. Das gibt es ja auch so ein bisschen. Die sollen schon alle ihre Rente und ihre Pensionen haben und dann eigentlich gucken, was sie vielleicht im jungen Alter noch hinkriegen können. Denn jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Die Boomer werden irgendwann wieder zu viele sein, nämlich wenn sie sterben. Sie wissen relativ genau, dass die Institutionen das wieder alles nicht hinkriegen können. Und sie müssen sich selber etwas überlegen, wie sie eigentlich ein würdiges Sterben hinkriegen können. Der Staat wird ihnen das nicht mehr garantieren können.
Abschied von den Boomern. So heißt das Buch von Soziologe und Boomer Heinz Bude, aber Frühboomer, wie wir geklärt haben, hier gerade bei uns in eine Stunde History meets What the Wirtschaft. Herr Bude, vielen lieben Dank.
Vielen, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Tschüss.
Danke Ihnen. Tschüss.
Dass wir jetzt überhaupt die ganze Zeit über Boomer sprechen, liegt natürlich auch daran, dass sich Generationen voneinander überhaupt erst abgrenzen, ja, und jeder Generation dann wiederum auch bestimmte Eigenschaften zugesprochen werden.
Und was wir jetzt schon ein paar Mal hatten, die nach den Boomern, die sind soft, die sind faul, die legen nur Wert auf sich, schauen nur auf sich als auf das Kollektiv.
Diese nachfolgenden Generationen, die schauen wir uns jetzt gleich mit dir zusammen an, Matthias. Aber jetzt erst noch mal zu dir als Boomer, was ja auch ganz spannend ist. Wir haben schon geklärt, du warst nicht allein, aber du warst sogar international nicht allein eigentlich.
Ne? Ja, ja. Also ich denke mal, dass die Alterskollegen von mir und von vielen, vielen Millionen anderen, wie wir ja heute gelernt haben, in anderen Ländern ganz ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Also viele Kinder gleichzeitig da, du hattest immer was zu tun. Es gab immer irgendwie die Rudelbildung, die berühmte. Aber es waren eben auch völlig andere Lebensverhältnisse. Aber vielleicht haben nicht alle so viel Glück gehabt, wie ich es gerade erzählt habe. Insofern müssen wir das auch europäisch sehen oder auch sogar wahrscheinlich weltweit. Also nach diesen Kriegen sind halt sehr viele Kinder geboren worden und es waren eben sehr viel weniger Tote da. Also gab es eine relativ große Zahl von Kindern und das sind halt die Boomer heute. Also die Soziologen, die sagen ja, das haben wir ja auch schon gehört, die Babyboomer sind einfach durch ihre schiere Anzahl sozusagen in einer Erfahrung wirklich reich, nämlich Rudelerfahrung. Und wir fühlen uns in Gruppen total wohl. Wir sind weniger Einzelgänger gewesen, das stimmt wirklich. Und dazu würde eben auch passen, dass viele von den Babyboomern in der Friedensbewegung der 1980er Jahre mitgemacht haben. Ja, wir waren sozial. Ich sage jetzt immer wir, also die.
Ja. Wolltest du gerade sozial oder sozial leer sagen?
Nein, wir oder die waren sozial und politisch engagierte Leute. Und für mich kann ich auf jeden Fall sagen, das trifft voll zu. Also die Begeisterung war groß, in Bonn auf dem Hofgarten mit 350.000 anderen Frisbee zu spielen und nicht zuzuhören, was da gesagt wird.
Alles für den Frieden. Matthias, erzähl doch mal gerade ein ganz kurzer Abriss der Generation. Wer folgte denn so auf die Boomer?
Naja, da war natürlich die Generation Golf. Das waren Wohlstandskinder, sagt man, die seien unkritisch gewesen, sagt man. Das wird mitunter auch die Ego-Generation genannt. Dann gab es natürlich die Generation X, das waren also die zwischen 1965 und 1980 Geborenen. Die waren angeblich konsumkritisch und vor allem zynisch. Das weiß ich jetzt nicht so genau, aber kommt. Dann kamen die Millennials, die Generation Y.
Ja, das bin ich dann, genau.
Bei denen stimmte angeblich jedenfalls, Markus, die Work.
So nämlich.
Angeblich jedenfalls die Work-Life-Balance. Die sollten angeblich unpolitisch sein.
Ja, das weißt du ja von mir bestens.
Das ist bei dir auf jeden Fall der Fall. Und derzeit gibt es noch die Generation Z, die nur noch auf TikTok und Twitch rumhampelt.
Furchtbar.
Und da ich aber Historiker und eben kein Zukunftsforscher bin, muss ich euch enttäuschen, denn mit der Generation Alpha, die also ab ungefähr jedenfalls 2010 geboren ist, da weiß ich nur wirklich nicht, was kommt, weil ich eben nur nach hinten und auf gar keinen Fall nach vorne gucke.
Noch mehr TikTok.
Wer weiß es denn?
Aber klar ist, die kommenden Generationen, also wir, für uns sind die Boomer ziemlich präsent. Wir reden, wir diskutieren, wir analysieren die Boomer aktuell so, weil sie nicht nur das Arbeitsleben heute immer noch ziemlich prägen, sondern auch noch einen ordentlichen Impact haben werden auf unsere Zukunft nach ihrer Arbeit.
Bo hat es uns vorhin ja auch erklärt, ja, in den nächsten Jahren wird es eine ganze Flut an Boomern geben, die aufhören zu arbeiten und in die Rente gehen. Millionen von Menschen, die dann naja, ich will nicht übertreiben, aber irgendwie für den Arbeitsmarkt zumindest auf einen Schlag weg sind.
Und irgendwie ja gleichzeitig auch nicht. Ja. Denn die Renten für die Boomer, das wird heftig. Uns ist natürlich klar, dass die Boomer hart dafür gearbeitet haben und ihre Rente mehr als verdient haben.
Aber wir müssen uns natürlich schon fragen, wer sie bezahlen soll. Ne? Und jetzt kommt dieser andere Markus ins Spiel, von dem ihr heute schon gehört
habt. Markus mit C.
Den ihr sonst bei What the Wirtschaft hört. Markus Wolf hat sich auf Boomer-Suche begeben.
Ich werde mal auch meine Uhr ablegen, nicht, dass ich hier aus Versehen...
Ja, nicht, dass sie rascheln. Ne?
Genau.
Hier wird noch für eine ruhige Gesprächsatmosphäre im Besprechungsraum gesorgt, denn es geht um nicht weniger als um die Zukunft des Rentensystems und damit auch darum, wie viele Boomerinnen und Boomer eigentlich demnächst in Rente gehen. Es gibt Menschen, die denken über Boomer und das Rentensystem in einer sehr ökonomischen Weise nach und eine dieser Personen haben wir hier eben schon gehört.
Mein Name ist Dina Frommert, ich leite bei der Deutschen Rentenversicherung Bund die Abteilung für Forschung und Entwicklung.
Die Deutsche Rentenversicherung kennt man normalerweise vielleicht von einem Schreiben, das man einmal im Jahr bekommt. Unter anderem steht in dem Schreiben, wie viel Rente man erhalten würde, wenn man sozusagen heute den Stift fallen lässt. Und dort steht auch, wie viel Rente man theoretisch kriegen würde, wenn man weiter bis zur Rente so arbeitet, wie man das die letzten 5 Jahre im Schnitt gemacht hat. Und Dina Frommert und ihre Kolleginnen und Kollegen machen sich schon länger Gedanken darüber, wie viel Rente man in Zukunft bekommt und wie stabil dieses System eigentlich ist.
Aber natürlich ist es so, dass man jetzt nicht die gleiche Situation hat wie noch, sagen wir, in den 60ern, ne, wo wir sehr, sehr große Rentensteigerungen hatten. Da sind einfach die Rahmenbedingungen andere.
Und mit Rahmenbedingungen ist zum Beispiel so etwas gemeint wie, wie viele junge Menschen, die gerade arbeiten, zahlen ein in das System und wie viele Rentnerinnen und Rentner erhalten Rente aus dem System. Ein kurzer Blick ins Jahr 1986.
Das gilt der Satz. So mitschreiben, die Rente ist sicher.
Ein mittlerweile berühmt gewordener Satz vom damaligen Arbeits- und Sozialminister Norbert Blüm von der CDU im breiten Hessisch vorgetragen. Der Satz wird oft erwähnt, wenn es darum geht zu zeigen, dass die Versprechen der Politik zur Rente nicht eingehalten wurden. Aber Blüm hat damals auch noch etwas gesagt.
Allerdings, wenn Sie die Hände in den Schoß legen, nichts machen, dann ist sie unsicher. Rente ist sicher. Rentensicherheit. Sie fällt nicht vom Himmel, sie ist kein Weihnachtsgeschenk, sie wächst nicht wie das Gras, sie ist Handlungsauftrag.
Und das ist auf jeden Fall wichtig zu verstehen, dass die Renten, die zum Beispiel 1993 ausgezahlt werden oder 2005 oder 2013, eher daran gekoppelt sind, wie alle einzahlen zu dem jeweiligen Zeitpunkt, wie aktuell die Wirtschaft läuft. Eben von den Rahmenbedingungen zu dem Zeitpunkt. Und daraus leiten sich dann 2 Zahlen ab. Einmal der Beitragssatz, also wie viel Geld wir prozentual von unserem Gehalt in die Rente einzahlen, der Input sozusagen. Und das Rentenniveau, also wie viel Prozent von ihrem vorherigen Gehalt kriegen die Rentnerinnen und Rentner oder Boomerinnen und Boomer auf ihr Konto, der Output. Und das ist vielleicht aktuell auch das Problem. Die deutsche Wirtschaft stagniert ja gerade und gleichzeitig ist es für die regierenden Parteien nicht allzu attraktiv, jetzt das Rentenniveau zu senken. Das gibt Ärger mit den älteren Wählergruppen bei der nächsten Wahl. Das Rentenniveau soll stabil bleiben, das ist zumindest der Konsens in der Ampelregierung. Und wenn man auf der Seite des Rentenniveaus nichts machen will, dann hat das Konsequenzen. Dina Frommert von der Deutschen Rentenversicherung nochmal.
Ein stabilisiertes Rentenniveau bedeutet eben einfach höhere Kosten für uns. Und wir haben keine Haltelinie für den Beitragssatz vorgesehen in dem Rentenpaket 2. Das hieße, das würde sozusagen voll zulasten der Beitragszahler bzw. der Bundeszuschüsse dann in gewisser Weise auch gehen.
Ein Dilemma also. Man will den Rentnerinnen nicht die Rente kürzen. Dafür müssen alle Menschen, die gerade arbeiten, wohl auf Dauer mehr in die Rente einzahlen, damit das System noch funktioniert. Millennials, Gen X und Gen Z gegen Boomer. Könnte man denken. Das wäre aber vielleicht etwas plump, denn es gibt ja auch Debatten darüber, wie das deutsche Rentensystem anders reformiert werden kann und wie es anders finanziert werden kann. Zum Beispiel, indem die vielen Selbstständigen oder auch Beamten mit in das System einzahlen. Oder diese Idee kam von Finanzminister Christian Lindner, das sogenannte Generationenkapital.
Da soll das Generationenkapital jetzt so ein bisschen das abfedern. Und vorgesehen ist, dass ab Ende der 30er 10 Milliarden an die Rentenversicherung fließen aus diesem Fonds. Jetzt sind 10 Milliarden für uns nicht sonderlich viel. Wir haben im Moment schon Ausgaben von über 370 Milliarden im Jahr.
Das Generationenkapital wird also nicht wirklich reichen, sagt Dina Frommert von der Deutschen Rentenversicherung. Das heißt, die Lücke, die weiter auftreten wird, die muss entweder durch Beiträge gefüllt werden oder durch ganz andere Ideen. Es gibt auch den Vorschlag, dass einfach mehr Menschen in das Solidarsystem einzahlen sollen. Denn, das gehört auch zur Wahrheit, in Deutschland gibt es viele Gutverdiener, die separate Rentensysteme haben. Ärztinnen, Anwälte, Beamte und die außerhalb des gesetzlichen Rentensystems laufen.
Ja, ich habe den Eindruck, dass es im Moment schon wieder mehr diskutiert wird und auch von, sagen wir mal, prominenterer Stelle beim Sachverständigenrat beispielsweise wurde das ja jetzt gefordert im Gutachten letztes Jahr. Das ist schon neu, ne? Also es gab immer wieder Personen, die gesagt haben, sie würden das gut finden. Aber dass es jetzt von so einer prominenten Ökonomensicht sozusagen gefordert wird, das ist relativ neu in der Debatte.
Vielleicht sollten wir also etwas milder mit den Boomern sein, denn die Frage, wie das aktuell erwirtschaftete Vermögen verteilt wird, müssen wir ja alle zusammen beantworten. So oder so, wir werden in den nächsten Jahren wohl nicht nur viele Boomer in die Rente verabschieden, sondern auch viele Debatten über die Rente miterleben.
Es war jetzt verdammt viel Boomer-Content, Boomer-Input. Und wir wollen jetzt nochmal mit unserem Lieblingsboomer, dem Boomer unseres Vertrauens, sprechen.
Du weißt ja, dass du schon sehr lange mein Lieblingsboomer bist, Mann.
Aber sicher, Markus, bitte.
Soll ich gehen?
Nein.
Du bist unser Lieblings-Gen-Zler, ist auch klar. Ihr Boomer kriegt ziemlich aufs Maul, Matthias. Du musstest dich ja heute auch schon ein paar Mal wehren von uns Millennials, von der Gen Z. Aber ich sag's dir, wie es ist. Wir Millennials und die Gen Z, wir kriegen auch ständig ziemlich aufs Maul.
Von euch,
Boomer. Von euch, von den Boomern, ja. Das ist irgendwie doch eine miese Situation.
Ja, es ist irgendwie in beide Richtungen eine miese Situation, finde ich. Denn die sogenannten Boomer und ich allemal, wir können wirklich nichts dafür, dass wir geboren wurden. Und die Jüngeren, das muss ich auch sagen, können natürlich auch nichts dafür, dass sie jetzt für unsere Renten aufkommen müssen. Dabei könnte man, glaube ich jedenfalls, das Dilemma eigentlich relativ einfach lösen. In die Rente müssten fortan, und zwar sofort, Beamte, Selbstständige, Vielverdiener und vor allem auch Politiker einzahlen. Und zwar alle diejenigen, die über der sogenannten Beitragsbemessungsgrenze liegen. Das gibt es nur in Deutschland. Im Klartext. Jeder und jede, die über 7.450 Euro im Monat brutto verdient,
was viel ist,
die können aus der gesetzlichen Rentenversicherung sich verabschieden. Das hat einen großen Nachteil, weil die gesamte Rente wird von denen bezahlt, die nur maximal 7.449 Euro im Monat verdienen. Mhm. Wenn alle anderen auch einzahlen würden, dann hätte es aber auch einen Nachteil. Denn wer viel einzahlt, der bekommt auch eine hohe Rente. Das ist zwar erst irgendwann einmal, aber das geht, das kann ich euch versichern, schneller als man denkt.
Ja gut, bei mir sind es glaube ich noch so 40 Jahre. Also
es geht schnell.
Dauert.
Ja, ich glaube auch, dass diese 40 Jahre manchmal schneller vorbei sind, als man denkt. Und bei Matthias, bei dir wird es ja ehrlicherweise auch noch ein bisschen dauern. Ne? Weil ich habe keine Lust, eine Stunde History hier alleine zu machen.
Ja.
Work-Life-Balance und so, du weißt Bescheid.
Man kennt's.
Ja.
Ja, das wäre ja mal super schade, weil, ganz ehrlich, euer Podcast, das ist er. Also, ich oute mich hier nochmal als großer Fan, 10 von 10, wie die Gen Z sagen würde.
So, jetzt hast du spätestens mich jetzt gekriegt. Boah, liebe History-Gemeinde, ab sofort bitte What the Wirtschaft abonnieren. Alle zwei Wochen Bo und der andere Markus und übrigens auch noch Gregor und Anka und das ganze Team von What the Wirtschaft gibt's alle zwei Wochen neu im Podcast-Feed.
Markus mit K, es war ein Fest.
Ja, auch Bo.
Es war eine pure Freude. Und wer eine Stunde History immer noch nicht abonniert hat, Leute, macht es. Lohnt sich.
Love, Peace and Harmonies. Danke, Matthias.
Gerne.
Tschüss.
Danke, Bo.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.